Wir wollen deinen Namen ehren und dich erheben und dich erheben. Wir wollen deinen Namen ehren und dich erheben und dich erheben. Du bist größer, so viel größer, nimmst die Schuld, bist mein Erlöser, bist lebendig, bleibst unendlich, Weltenherr und Gottes.
Welche Nummer? 120.
Triumphiert,
294, sorry.
Das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen?
Herr, ich möchte dir danken, dass wir heute hier sein dürfen. Danke, dass der Markus sich vorbereitet mit deinem Wort, Herr. Schenke uns offene Herzen und offene Ohren, dass wir das mitnehmen können, was du durch Markus heute zu uns sagst. Amen.
Amen.
Euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich sehr, euch sozusagen bei Tageslicht zu sehen. Zumindest haben wir den Sonneneinfall von der anderen Seite ein wenig anders bei den Veranstaltungen, die dem hier vorausgegangen sind. Worüber ich mich besonders heute Morgen schon gefreut habe, ist, dass ich zweien begegnet bin, die sich in diesen Tagen für ein Leben mit dem Herrn Jesus entschieden haben. Die Lara ist irgendwo und auch der Oskar ist irgendwo. Ich weiß nicht, ob die Alexandra auch irgendwo ist. Vielleicht steht ihr mal auf. Wir begrüßen euch ganz besonders und heißen euch willkommen in der Gemeinschaft der Kinder Gottes hier. Sehr schön, dass ihr da seid, dass ihr gekommen seid. Die Lara hat mir verraten, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist mein erster Gottesdienst, muss sie nicht sein. Nehmt sie in die Gemeinschaft herzlich auf. Wir freuen uns, dass der Herr ja durch sein Wort Menschen in seine Nachfolge gerufen hat und wollen auch nicht bis zum letzten Atemzug heute Abend aufgeben und hoffen, dass noch andere mit dazukommen. Lasst uns darum ringen, lasst uns noch einmal einladen und lasst uns dafür beten. Ja, wir sind also eine offene Gemeinde und das ist ja das Thema heute Morgen, besonders offen, wenn hier links und rechts die Luft ein bisschen durchzirkuliert. Auch sonst sollten wir offen sein für Menschen, dass noch etliche dazukommen, bevor Jesus wiederkommt und diese Zeit der Gnade dann ein Ende findet. Ja, am Anfang ging es in der Welt sehr offen zu. Also das war so in der Beziehung zwischen Gott und Menschen. Die lebten ja in einer ganz engen Gemeinschaft miteinander. Gestern Abend habe ich uns versucht, ein wenig in den Garten Eden mit hineinzunehmen, als wir danach über den Sündenfall gesprochen haben. Zuvor lebten Adam und Eva sozusagen Tür an Tür mit Gott. Sie waren für Gott absolut durchschaubar und das machte ihnen auch keinerlei Angst. Auch die Beziehung der Menschen untereinander war von Offenheit geprägt. Adam und Eva hatten voreinander nichts zu verbergen. Sie waren nackt, sie konnten sich alles zeigen, sie konnten sich alles sagen, bis mit dem Sündenfall alles anders wurde. Die Menschen hatten den Willen Gottes missachtet und die ersten Kinderspiele entstanden. Adam und Eva spielten Verstecken. Sie konnten die Anwesenheit Gottes nicht mehr ertragen und deshalb zogen sie sich vor ihrem Schöpfer zurück. Adam und Eva spielten auch Verkleiden. Sie wollten sich voreinander keine Blöße mehr geben. Sie suchten sich Feigenblätter und machten sich damit Kostüme. Und Adam und Eva spielten Schwarzer Peter. Sie wollten nämlich ihre Schuld nicht eingestehen und zugeben und schoben sie dann jeweils dem anderen zu, wie das beim Spiel Schwarzer Peter üblich ist. Und mit der Offenheit war es vorbei. Damals fiel bei Gott sozusagen die Tür ins Schloss. Bei den Menschen gingen die Rollläden runter. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht, so haben wir uns gestern bewusst gemacht, so lesen wir es auch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Der Mensch war auf einmal sehr auf sich bezogen, in sich verkrümmt, wie die alten Theologen das gesagt haben, wenn wir die Beziehung zu Gott nicht mehr leben und sie unser Leben bestimmt. Und das ging so lange, bis der Mann mit dem Schlüssel kam. Jesus Christus ist der Mann mit dem Schlüssel. Er stellt sich selber mit den Worten vor, Offenbarung Kapitel 3, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Jesus hat den passenden Schlüssel in seiner Hand. Er, der die Schlüssel zu allen Räumen im Himmel und auch in der Hölle und auch in dieser Welt besitzt, er hat auch die Schlüssel zu den Herzen von Menschen, Menschen, die wir eingeladen haben. Einer hat das dieser Tage im Gebet zum Ausdruck gebracht. Herr, schließe du die Herzen der Menschen auf, die kommen. Als Resultat der ersten Missionsreise hatten Paulus und Barnabas erzählt, dass Gott den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet hatte. Welch eine Besonderheit damals! Gott hatte zu seinem Volk geredet. Christus ist im Volk Israel zur Welt gekommen. Das Heil kommt aus den Juden, so hat er selber gesagt. Aber dass dann anfingen Heiden zu glauben und sich zu bekehren, das war ein großes Erlebnis. Er hat den Nationen eine Tür des Glaubens geöffnet. Und die Berufung von Paulus und diverse Schlüsselerlebnisse mobilisierten ihn und auch andere dann zu einer zweiten Missionsreise.
Und so marschiert Paulus weiter, unermüdlich von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Er festigt die Gemeinden. Ich selber darf ja auch so im Reisedienst unterwegs sein. Vor 2 Jahren durfte ich hier in Wienau Station machen. So schön auch den Luca zum Beispiel zu sehen, der sich vor 2 Jahren bei dieser Zeltevangelisation bekehrt hatte. Und so kommt man immer wieder mal an Orte und man kann schauen, was hat sich getan. Und man kommt wieder an Orte, wo noch keine Evangelisation stattgefunden hat, wo Gemeinden sagen, hier ist irgendwie ein weißer Fleck auf der Karte, hier wollen wir das Evangelium weitergeben. Es ist so aufregend, im Dienst des Herrn unterwegs zu sein und zu schauen, wo er Türen öffnet. Als Paulus eines Tages zusammen mit seinem Freund Silas durch Kleinasien reist, das ist die heutige Türkei, bekommt er allerdings auf einmal Predigtverbot. Nicht von Erdogan, sondern vom Heiligen Geist. Es heißt in Apostelgeschichte 16 in Vers 6, sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Das ist eine bemerkenswerte Aussage. Der Heilige Geist hindert die, die im Namen Jesu unterwegs sind, das Wort hier in einer gewissen Provinz zu predigen. Wie das genau ging, ob die also eine Stimme vom Himmel gehört haben oder sonst wie eine Erscheinung gesehen haben, wie wir das ja schon auch lesen, das steht nicht da. Aber nicht selten steht unser manchmal durchaus auch gut gemeinter Wille im Gegensatz zu Gottes Willen. Das ist der Grund, warum der Herr Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, zu beten, dein Wille geschehe. Also wir könnten uns leicht verselbstständigen, wenn wir aufgrund des Auftrages geht hin, einfach mal die Ärmel hochkrempeln und sagen, so, jetzt ran an die Arbeit. Wenn wir nicht mit ihm in Verbindung bleiben, dann sind es vielleicht manchmal menschliche Anstrengungen, menschliche Aktivitäten, die aber nicht besonders viel Ertrag bringen, wenn es nicht aus seinem Willen hervorgegangen ist. Lasst uns immer beten, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch auf Erden. Dass unser Eigenwille nicht geschehen soll, das ist klar, der kommt oft aus dem Egoismus heraus. Aber auch unser gut gemeinter Wille muss nicht unbedingt richtig sein und muss nicht unbedingt geschehen. Sein Wille geschehe. Der Wille Davids etwa, den Tempel zu bauen, war gut. Und Gott lobt ihn sogar dafür. Aber es war nicht Gottes Idee, dass es jetzt geschieht. Er verhindert das zunächst einmal, dass dieses Haus Gottes gebaut werden sollte zu Davids Zeit. Wie erfahren wir den Willen Gottes? Indem wir ganz nah an ihm bleiben und sein Ohr haben an ihm. Wenn wir beten, wenn wir in seinem Wort lesen, dann erfahren wir Gottes Willen. Wir erfahren Gottes Willen in einer speziellen Situation, wenn wir grundsätzlich bereit sind, auf ihn zu hören und wenn wir uns seiner Abhängigkeit bewusst sind. Und diese Bereitschaft, den Willen Gottes grundsätzlich zu tun, die kannst du signalisieren, wenn du betest, lieber Herr, ich denke, dass das, was ich mir vorgenommen habe, gut ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es in deinem Sinne ist, aber es soll nicht geschehen, wenn es deinem Willen widerspricht. Wenn es dir gefällt, dann soll es geschehen, gefällt es dir nicht, so geschehe es auch nicht. Ja, manchmal durchkreuzt Gott unsere Pläne. Er mit seinem Generalschlüssel eröffnet, aber er schließt auch von Zeit zu Zeit. So haben wir das ja im Blick auf diesen Schlüssel Davids vorhin gelesen. Aber wir sollten uns keine Sorgen machen, wenn er eine Tür schließt, und wenn es dann für uns an einem bestimmten Punkt nicht weitergeht, dann heißt das ja nur, dass unser nicht so wichtiger Wille seinem unbegreiflich guten Willen weichen muss. Wisst ihr, was die wichtigsten Entscheidungen sind unter den vielen, die wir jeden Tag treffen? Die wichtigsten Entscheidungen sind Vorentscheidungen. Unsere Vorentscheidung, den Willen Gottes zu tun, sich also ihm anzuvertrauen, auch wie wir das jeden Abend jetzt hier im Zelt gebetet haben, du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein, du sollst das Sagen haben, ich will dir gehorchen, ich will dir nachfolgen. Diese Vorentscheidung ist die wichtigste Entscheidung und sie hilft uns, wenn es dann um irgendwelche Detailfragen geht in unserem Leben, wenn viel auf dem Spiel steht, tatsächlich in seinem Willen zu bleiben. Also wir wollen immer damit rechnen, dass Gott in unser Leben hineinredet. Ich möchte damit rechnen, dass er in meinen Dienst hineinredet, mich auch gerne hindert, wenn etwas so nicht sein soll. Und ich möchte immer diese Flexibilität haben, den Willen Gottes auch spontan zu tun. Denn Gott ist ein Gott der Überraschungen. Habt ihr das schon erlebt? Ich habe es in meinem Dienst jedenfalls immer wieder erlebt. Gott ist ein Gott der Überraschungen. Möchte immer dann auch offen sein für das, was vielleicht meinen Plänen widerspricht. Gut, Herr, wenn du meinst, sagt Paulus, und dann marschiert er nach Norden. Er marschiert oben an die Küste vom Schwarzen Meer. Und dort liegen berühmte Städte wie Byzanz, das seht ihr da oben. Und dann kombiniert Paulus natürlich, bestimmt hat Gott vor, mich dort in dieser Metropole in Byzanz predigen zu lassen. Im Geiste geht er das schon durch, wie er da auf dem Marktplatz steht und Hunderte, wenn nicht Tausende Zuhörer den Platz säumen und er das Evangelium verkündigen kann. Aber da verriegelt der mit dem Schlüssel wieder das Vorhaben und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Paulus und Silas sind ratlos. Herr, was willst du denn jetzt eigentlich? Wenn schon nicht nach Byzanz, dann lass uns doch wenigstens wissen, wo wir hingehen sollen. Herr, wohin sonst? Mal auf eine andere Art und Weise gesungen, wie wir das gerade eben getan haben. Aber eine Antwort bleibt aus. Und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Schultern hoch und an Byzanz vorbeizuziehen. Als sie aber nach Mysien vorbeigezogen waren, gingen sie nach Troas hinab, lesen wir hier am Ende in Vers 8. Troas. Das sagenumwogene Troja, das liegt an der Küste, wo jeder Weg aufhört. Seht ihr da diesen roten Punkt, also Kleinasien? Vorher waren sie da in der Gegend des Schwarzen Meeres und dann sind sie also ganz nach Westen gezogen, wo sie dann nicht weiterkamen, weil da in Troas, da hört ja jeder Weg auf. Und für Paulus hört außerdem der Spaß auf. Er sieht kein Land mehr da an der Küste, er versteht Gott nicht mehr. Er ist am Ende mit seiner Weisheit. Das Kapitel Türkenmission ist abgeschlossen, der Traum in der Großstadt zu predigen ausgeträumt. Paulus Plan, Großes für Gott zu tun, zerrinnt ihm zwischen den Fingern wie kleinasiatischer Sand zwischen seinen Fingern. Hier am Strand. Da sitzt er jetzt mit Silas, spielen vielleicht mit den Muscheln, wissen nicht weiter. Was sollen wir jetzt machen? Sie wissen nicht, welchen Weg sie gehen sollen und schon gar nicht, was der richtige Weg ist. Also sie wissen nicht, was sie nicht tun sollen, aber eben was sie tun sollen, das ist ihnen auch schleierhaft. Naja, und solche Zeiten der Ungewissheit, die wir wahrscheinlich alle kennen, wo wir nicht so recht weiter wissen, was ist jetzt zu tun, da bist du in irgendeinem Vorhaben verhindert worden. Solche Zeiten, die erfordern schon einiges an Geduld. Und das sind Wartezeiten, die so einer hochmotivierten Paulus-Natur nicht leicht fallen und dir vielleicht auch nicht. Auch meine große Stärke ist Geduld nicht. Ich finde sehr schön zu lesen, dass Paulus nicht alleine ist. Der Herr Jesus hat nie einen alleine losgeschickt, sondern immer mindestens zu zweit. Und das wird er hier auch in diesen Versen betonen, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, nicht er. Und der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht. Also es war immer ein Reden, nicht nur zu einem Einzelnen, der das da mit anderen geteilt hat und dann schauen musste, wie denken die darüber, sondern der Geist redete zu ihnen. Es war ihnen also zumindest schon mal gemeinsam klar, hier hat Gott gesprochen, hier hat er uns verhindert, weiterzugehen. Nein, als Christ bist du niemals allein auf weiter Flur. Darum ist es so schön, dass solche, die schon lange zur Gemeinde gehören, wie auch die Neulinge heute Morgen hier sind, um zu sehen, ich bin nicht alleine. Da sind so viele alte, junge Männer, Frauen aus unterschiedlichen Berufen und Hintergründen. Es ist eine italienische Fraktion, sehe ich da hinten und so. Die alle gemeinsam die Gemeinde Jesu bilden. Wir sind nicht alleine und wir ergänzen einander. Das ist von Gott so gewollt. Träger des Heiligen Geistes sind alle Jesus-Leute. Und deswegen nimm immer den Rat deiner Glaubensgeschwister ernst. Wenn du also eine Entscheidung treffen willst, dann frag einen, von dem du weißt, dass der Geist Gottes auch in ihm wohnt. Wenn du dich nicht hoffnungslos verrennen willst, dann mach dir klar, Leitung durch den Geist Gottes steht selten willkürlich im Gegensatz zu dem Kreis von anderen Christen, in die Gott einen hineingestellt hat. Es kommt zwar vor, dass Gott einem einen besonderen Auftrag gibt und der andere das erstmal nicht richtig verstehen kann. Und wenn es ein weiser Bruder oder eine weise Schwester ist, dann wird sie sagen, lass mich da bitte noch mal eine Nacht drüber schlafen. Lass mich da auch noch mal drüber beten, bevor ich dir etwas rate. Hoffentlich sind es nicht sehr vorschnelle Ratschläge, die dir da gegeben worden sind, um nochmal auf David zurückzukommen. Als David seinen Plan, den Tempel zu bauen, mit Nathan geteilt hat, hat Nathan spontan gesagt, tu, was in deinem Herzen ist. Natürlich freut sich David, aber dann erst in der Nacht spricht der Heilige Geist zu Nathan und sagt, nein, 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 nein. Das war jetzt nicht von mir und David ist ein guter Mann, aber er hat auch viel Blut an den Händen. Sein Sohn soll diesen Tempel bauen, nicht er. Und dann muss natürlich Nathan ein bisschen gebeugt am nächsten Tag zu David gehen und sagen, Entschuldigung, ich war gestern vielleicht ein bisschen vorschnell mit meinem Ratschlag, vielleicht hätte ich eine Nacht drüber schlafen sollen. Nun, über ihren Beratungen beschließen Paulus und Silas auch erst einmal eine Runde zu schlafen. Die beiden hauen sich unter einen Ginsterstrauch und ruhen nach ihrer langen Wanderung, die sicherlich auch mit Strapazen verbunden war, aus. Und jetzt, wo Paulus still ist, wo er nichts mehr weiß und nichts mehr fragt, da redet Gott mit ihm durch einen Traum. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, die Verse 9 und 10. Es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir, da scheint mittlerweile auch Lukas dazu zu gehören, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, da versuchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. In der Nacht, im Traum, erschien dieser mazedonische Mann dem Apostel Paulus. Dieser schlägt die Augen auf und dem schlafenden Silas auf die Schulter. Und während bei Silas erstmal so allmählich die Module angehen, erzählt Paulus gleich von seiner Erscheinung. Das kann er nicht für sich behalten. Und dann beraten sie. Wahrscheinlich gab es erstmal eine Tasse Kaffee, muss man erstmal so richtig ein bisschen zur Besinnung kommen. Und dann haben sie ganz sicherlich miteinander gebetet. Es ist immer gut, einen Tag mit Gebet zu beginnen und auf das zu antworten, was einen da beschäftigt oder was man meint, von Gott erkannt zu haben. Und dann begreifen sie immer klarer, das ist ein Ruf Gottes. Die sitzen also am Mittelmeer, am äußersten Rand der Türkei. Gegenüber von Troja liegt Mazedonien, also Griechenland, also Europa. Und auf einmal ist klar, warum Gott sie dorthin geführt hat, denn dort drüben wohnen ja auch noch Leute. Da sind ja auch noch Menschen, die von Jesus hören müssen. Die sind ja verloren, die glauben an einen Götterhimmel, wo Zeus an der Spitze steht und so. Das sind Heiden, die völlig irregeleitet sind. Die müssen das Evangelium von Jesus Christus erfahren. Und auf der Stelle fahren sie in die Sandalen, die sie zum Auslüften an den Baum gehängt hatten, und mit einem Schiff vom Morgenland ins Abendland. Eine kleine Überfahrt für die Missionare, aber ein großer Schritt für die Mission. Kurz darauf betreten die Boten von Jesus den Boden Europas. Und somit kam das Evangelium erstmals auf unseren Kontinent. Gott die Ehre dafür. Ihr lieben Italiener, euch sieht man da auch schon. Ihr seid da schon in Rufweite gewesen. Paulus ist auch noch nach Rom gekommen und konnte auch dort noch das Evangelium verkündigen. Aber zunächst mal sind wir noch hier und lesen noch mal ein Stück weiter von Vers 11. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von dort an nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt, und sie nötigte uns. Als sie nach Philippi, der Hauptstadt jener griechischen Provinz, kommen, da ist erst einmal Sightseeing angesagt. Da will man ja erst mal gucken, die waren ja noch nie da. Wo sind wir hier? Was sind hier die Gepflogenheiten? Welchen Menschen begegnen wir? So, sie durchqueren also entsprechend die Stadt und dann suchen sie überall nach einer Synagoge, also nach einer Gebetsstätte, so einem jüdischen Gotteshaus, wo über das Wort Gottes diskutiert wurde, wo gelernt wurde. Das waren ja Schulen und Gebetshäuser in einem. Aber sie suchten ohne Erfolg. Am Samstag suchten sie außerhalb der Stadt weiter, weil sie vermutet haben, dass die Juden sich dort vielleicht irgendwo treffen könnten zu ihren Gottesdiensten. Aber auch da findet keine Versammlung statt. Da ist also kein Rednerpult für Paulus aufgestellt, wie er sich das vielleicht durchaus vorgestellt hat. Da ist also kein Publikum, das seine Predigt erwartet hätte. An einem Flussufer schnattern ein paar Wildenten und ein paar Frauen. Es sind Frauen jüdischen Glaubens, die zusammen beten wollten. Die trafen sich in einem ganz kleinen, bescheidenen Kreis und hoben ihre Hände auf zu Gott in der Erwartung, dass er sie erhört. Nun, das ist natürlich schön und gut, aber ist nicht ganz das, was sich Paulus vorgestellt hat. Wo ist bloß dieser mazedonische Mann aus dem Traum? Es ist ein Mann gewesen, der ihm da begegnet war und offensichtlich gehörte der ja zu den suchenden Menschen in Griechenland. Wo ist jetzt der, der mir begegnet war? Gott hatte Paulus das Predigen in Kleinasien verboten. Er hatte ihm den Weg zu den Großstädten versperrt. Er hatte ihn hunderte Kilometer durch die Gegend gescheucht, ihn schließlich durch einen Traum nach Europa geführt, und das Ganze nur, um am Ende eine Bibelstunde für ein paar Frauen zu halten. Aber wisst ihr, Kleingruppen haben einen großen Wert. In einer kleinen Gruppe kann Gott Großes tun. Ich habe große Gottesdienste erlebt, bei denen wenig herauskam. Und ich war in kleinen Gebetsgruppen, in denen wirklich etwas in Bewegung kam. Bin zum Beispiel vor einiger Zeit von einem angeschrieben worden, einem Polizisten aus Dillenburg, der in einem Haigerer Ortsteil zu Hause ist. Der hatte mir eine Flipchart fotografiert, wo von oben bis unten Fragen aufgeschrieben waren. Quer durch die Bibel, quer durch unser Leben, ungeordnet. Markus, wir würden dich gerne mal für einen Samstag einladen und würden gerne mal deine Meinung zu unseren Fragen hören. Und ich wusste so genau nicht, was mich da erwartet. Dann kam ich dahin, Samstagvormittag war ein Kreis von, ich glaube, 10 Männern. Das war mal hervorgegangen, es gibt doch so eine Initiative, wo man Christen und Nichtchristen zusammen Fußball guckt, wie heißt das, Kick, irgendwie habt ihr das auch schon mal gemacht, wie auch immer. Daraus war das hervorgegangen und jetzt saßen sie da, hatten sich diese ganzen Fragen einfallen lassen. Nun, ich hatte ja gewusst, was da auf mich zukommt, hat mich ein bisschen drauf vorbereitet und dann habe ich ihnen aus Gottes Wort versucht, nach bestem Wissen Antworten zu geben. Und die sogen das wirklich wie ein trockener Schwamm auf. Da haben wir noch zusammen Mittag gegessen. Am Nachmittag ging es weiter. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da zusammengesessen haben. Die wollten unbedingt weitermachen. Am Ende erst habe ich erfahren, dass jeder Einzelne von denen 60 Euro Teilnahmegebühr bezahlen sollte. Also für die Unkosten wie Mittagessen und so. So teuer war das alles gar nicht und ich schon gar nicht. Aber einer sagte mir, weißt du, dieser Tag war jeden Cent wert. Es war eine so intensive Gemeinschaft unter suchenden Männern, die im Glauben weiterkommen wollten, dass es eine reine Freude war. Hier soll ein neuer Kontinent gewonnen werden. Und die Damen reden über die neue Kollektion von Lydia. Lydia, das ist die in dem stylischen roten Kleid. Trabiert, enge Passform, sowas hat Paulus noch nie gesehen. Alles voll teuer, Fashion-Trends am Fluss. Lydia ist Chefin eines Großhandelsbetriebes für kostbare Purpurstoffe. Hier könnt ihr etwas lesen über die Gewinnung von Purpur und wie teuer solche Kleider gewesen sein müssen. Also in Lydias Modesalon verkehrt die High Society. Ihre Modelle können sich wirklich nur die Reichen leisten. Lydia ist eine Dame von Welt, die schwimmt im Geld. Aber ihr Vermögen stellt sie nicht zufrieden. Natürlich steht ihr die Welt offen. Die kann sich ja alles leisten. Die hat viele Freunde und die wird an vielen Partys teilgenommen haben. Sie wird Reisen unternommen haben. Aber alles das konnte die Leere in ihrem Herzen nicht ausfüllen. Lydia ist auf der Suche. Lydia beschäftigt sich mit Gott. Und das ist das, was wir neben ihrem Beruf über sie erfahren. Sie betet Gott an und sie hört Paulus zu. Als Heidin hält sie sich zur jüdischen Gemeinde, das ist schon mal bemerkenswert. Und sie hält die Ohren weit auf, als Paulus und Silas auftauchen und erzählen, dass sie die allerneuesten Nachrichten von Gott dabei hätten. Sie hörte zu. Sie hätte auch weghören können, so wie Millionen von Menschen in Europa weghören. Gerade eben sagte mir noch einer, es ist so schwer, Menschen einzuladen. Wir hätten abends doch immer noch Plätze frei gehabt. Manch einer ist eingeladen worden und ist nicht gekommen. Manche haben von vornherein einen Riegel davor geschoben und haben gesagt, nein, danke, ich bin nicht dabei. Da sind Leute, die sich außer Hörweite Gottes begeben haben, die niemals einen Gottesdienst betreten, die sich niemals eine Predigt anhören und die niemals in der Bibel lesen. Bedauernswerte Menschen. Manche Wohnungstüren werden ja von innen mit einer Kette abgesichert. Das kennt ihr sicherlich auch. Vielleicht habt ihr sogar eine zu Hause an eurer Tür. Da kann es also passieren, dass ich den Schlüssel zur Haustür habe, auch damit aufschließen kann, aber die Tür lässt sich nur einen Spalt weit öffnen, weil drinnen diese Sicherheitskette eingelegt wurde. Und viele haben an ihren Herzen so eine Sicherheitskette angebracht. Da ist keine Offenheit für Gott, keine Offenheit für Gottes Wort. Die innere Sattheit ist zum Beispiel so eine Sicherheitskette. Manchmal ist unser Herz so ausgefüllt mit dem, was unser Haus und unsere Habe betrifft, was unseren Beruf betrifft. Unser Herz ist ausgefüllt mit allen möglichen Plänen und Ideen. Und da hat Jesus mit seinen Plänen und Ideen ganz einfach keinen Platz mehr. Jesus mit seinem Anliegen, der nämlich will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, hat keinen Platz. Es ist gerade, ich kenne einen, der sagt immer, wenn man irgendwie etwas sagt, was zu tun wäre in der Gemeinde, oh, es ist gerade schlecht. Ich sage schon immer zu meiner Frau, weißt du, was zurückkommt? Er wird sagen, oh, es ist gerade schlecht. Und genau so ist es meistens. Da gibt's Leute, die sind so voll. Da machst du die Türen spalt auf, aber du kommst nicht dran. Da sind welche vielleicht schon jahrelang in der Gemeinde dabei, aber du hast immer den Eindruck, bis zum bestimmten Punkt und nicht weiter. Also die Form stimmt, das alles äußerlich, alles in Ordnung. Da arbeiten Leute vielleicht sogar aktiv mit, aber dass da mal geistlich eine Resonanz kommt, dass ein Eindruck hast, der ist ergriffen von Jesus und seine Liebe mobilisiert ihn und er möchte nichts anderes als ihm zu gefallen, ihm zu dienen und dass Menschen zum Glauben kommen. Er liebt den Herrn und er liebt den Nächsten. Den Eindruck hat man nicht von jedem Christen, weil so eine Kette an der Tür hängt. Auch die Erwartungslosigkeit kann so eine Sicherheitskette sein. Da bist du anwesend, da bist du im Gottesdienst anwesend oder auch abends im Zelt oder so. Aber man erwartet gar nicht mehr, dass da Menschen sich bekehren. Aber wir dürfen erwarten, dass er zu seinem Wort steht, dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Wir dürfen damit rechnen, dass Gott in seiner Kraft auch heute noch Menschen aus der Dunkelheit in sein Licht ruft. Warum erwarten wir so wenig? Und warum sind auch die Gebetsgruppen überschaubar klein? Sind das auch Indizien dafür, dass da nicht allzu viel erwartet wird von einer solchen Gebetsgemeinschaft? Ich will das überhaupt nicht kritisieren, das steht mir nicht zu und ich will jetzt hier nicht den Moralapostel raushängen lassen. Ich stelle allerdings fest, dass viele so eine Sicherheitskette der inneren Abwehr vorgeschoben haben. Wie bei einer Wasserschlacht ducken sich dann einige immer nur weg. Gell? Die sind dann immer nur so in Verteidigungssituationen. Oh, ist gerade schlecht. Die Bibel spricht von verhärteten Herzen. Mit der Zeit kann einer hören, was er will, aber er bleibt immer cool. Es bewegt nichts mehr bei ihm. Und das ist erschreckend. Es ist erschreckend, welche Analyse Jesus von bestimmten seiner Predigtzuhörer erstellt hat. In Matthäus Kapitel 13 sagt der Herr, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Ich sie wiederherstelle, ich alles das wegnehme, was an Sünde, an Unheiligkeit in ihrem Leben ist und sie wieder neu in meinen Dienst stellen kann. Das ist bei Lydia anders. Die ist offen für die Predigt, die sie da von Paulus hört, für Gottes Wort. Da verschließt sich jemand nicht länger. Da geht einem das Herz auf. Als Lydia der Predigt des Paulus zuhört, da geschieht etwas Besonderes. Der Herr öffnete ihr Herz. Das Wort dianoigo aus dem Griechischen, das hier verwendet wird, das wird auch gebraucht für das Öffnen des Muttermundes bei der Geburt eines Kindes. Da öffnet sich etwas und zwar ganz von alleine. Also das passiert ja im Normalfall ohne menschlichen Eingriff, dass ein Kind zur Welt kommt. Unsere Mathilda, die ist 3 Wochen zu früh gekommen. Hätten wir nicht mit gerechnet. Ich hatte eine Evangelisation im fernen Osten und dann plötzlich ruft 6 Uhr morgens meine Frau an, die Fruchtblase ist geplatzt und war schon spannend. Ich hatte gerade den ersten von 10 Abenden hinter mir an einem Samstag. Die Veranstalter haben sofort gesagt, du fährst nach Hause. Die Hebamme zu meiner Frau sagte, dann werden wir heute noch Mama. Und meine Frau sagte, nein, das geht nicht, mein Mann ist nicht da. Und dann haben sie es noch einen Tag rausgezögert. Aber es kam ungeplant oder doch sehr überraschend für uns. Wir hatten damit noch nicht gerechnet. Gut 3 Wochen vorher. Das ist hier auch eine große Überraschung, die da steht. Der Herr öffnete plötzlich, die hört das und er öffnet ihr Herz und sie gibt Acht auf das, was von Paulus geredet wird. Und so wird durch dieses Wort Gottes, das ja Kraft hat, das Leben hat, das so wie ein Samenkorn dieses Potenzial hat, zu keimen, aufzugehen und am Ende Frucht zu bringen, so wird in Lydias Herz göttliches Leben hineingeboren. Auf einmal lebt jetzt der Geist Jesu auch in Lydia. Nicht die vollmundige Predigt von Paulus ist es, die Lydia zum Glauben geführt hat. Da muss eine Hand kommen, die aufschließt. Da muss es zu einem übernatürlichen Geburtsvorgang kommen. Wir täuschen uns, wenn wir meinen, wir könnten durch noch bessere Konzepte, durch noch vollmundigere Predigten Menschen zur Umkehr bewegen. Natürlich, ich denke auch immer darüber nach, was kann man noch besser machen? Und das ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Wir wollen, was an uns liegt, natürlich uns nicht möglichst dumm anstellen und wir wollen alles tun, was in unserer Macht steht. Aber immer damit rechnen, er ist es, der Herzen öffnet. Es geht nicht um irgendwelche wirkungsvollen Methoden, sondern um Gott, der die Schlüssel in seiner Hand hat. Genauso wenig, wie man eine Knospe mit Gewalt öffnen kann oder sonst etwas, ich weiß nicht, ob du auf deine Tomaten wartest, dass sie endlich rot werden, das können wir nicht machen. Da muss man es erst mal reifen lassen und dann geschieht es ganz von selber. Oder bist du im Frühjahr mit der Zange an die einzelnen Knospen im Garten gegangen, weil du es nicht abwarten kannst, wolltest mal versuchen, ein bisschen nachzuhelfen. Das machen wir ja manchmal, dann haben wir die Geduld nicht. Er ist es, der den Zugang zu den Herzen der Menschen hat und der sie dann auch öffnen kann. Und weil das so ist, müsste das Gebet für Offenheit für unsere Mitmenschen und vielleicht ganz bestimmte, die du dieser Tage vor Augen hattest und die du eingeladen hattest, deshalb müsste das Gebet für solche noch viel, viel wichtiger werden, einen Stellenwert auch bei unseren Zusammenkünften außerhalb einer Zeltwoche haben, als es wohl gegenwärtig in vielen unserer Gemeinden der Fall ist. Wenn Gott unser Herz öffnet, dann werden wir offen. Lydia vertraut sich Paulus an. Sie glaubt und sie lässt sich taufen. Am nächsten Sonntag soll in Raubach eine Taufe stattfinden und dann kurz drauf, wie Thomas mir gesagt hat, weil einer da nicht kann, nochmal eine. 2 Gelegenheiten für euch, die ihr euch bekehrt habt, euch taufen zu lassen, ganze Sache zu machen und zu symbolisieren. Ich bin mit Christus gestorben und auferstanden und ich lebe jetzt dieses neue Leben. Das gehört dazu. Vielleicht hätte ich das auch jeden Abend erwähnen sollen. Es geht darum, dass zu Jüngern gemacht wird und dass sie getauft werden. Und damit ganze Sache machen, sich zum Herrn bekennen, auch in diesem Akt des Gehorsams der Taufe. Lydia jedenfalls lässt sich am selben Tag taufen. Eigentlich haben wir da bei euch beiden schon viel zu lange gewartet. In der Apostelgeschichte ist das immer so, dass das am selben Tag passiert. Paulus, der ja auf der Gegenstraße unterwegs war, ein Kirchengegner war, wie man ihn sich nicht schlimmer vorstellen kann, der hat gemordet. Dann bekehrt er sich, dann ist er ja erstmal blind, redet mit Ananias, er hebt oder legt ihm die Hände auf, dann kann er sehen und dann steht da, dann wurden ihm die Augen geöffnet, er ließ sich taufen, nahm Speise zu sich und kam wieder zu Kräften. Also noch vor dem Abendessen hat er sich taufen lassen. Bevor er sich einen Bauch vollgeschlagen hat, hat das Wasser erstmal Wellen geschlagen. Das ist also eine ganz normaler Zusammenhang, wer sich bekehrt, der lässt sich auch taufen. Warum bauen wir da immer so lange Bewährungszeiten ein und sagen so, erst mal gucken, was aus dem wird und so. Dann liegt es vielleicht daran, dass der wieder rückfällig wird, weil er nur einen halben Schritt gegangen ist und nicht ganz gehorsam gewesen ist. Es geht darum, sich zu bekehren und sich taufen zu lassen. Das wollen wir nicht unterschätzen. Und dann öffnet Lydia den beiden Missionaren ihr Haus. So schön, dass das auch der Tom und die Susi machen mit Beefy, dass sie auch ihr Haus öffnen und sagen, hier können Menschen kommen, Fragen stellen, wir wollen über den Glauben, über die Bibel reden. Ja, christliche Häuser sollen stets offene Türen haben, auch das gehört zum Thema Offenheit dazu. Nun, wenn Gott heute dein Herz öffnet, dann bleibt darin nichts mehr verborgen. Es steht ja offen. Und Gott möchte unsere Ehrlichkeit, unsere Offenheit, dass wir auch das einmal zugeben, was nicht so läuft, wie wir uns das wünschen und wie Gott es sich wünscht. Wenn wir unser Herz öffnen, dann sind bestimmte Geheimnisse keine mehr. Seit einiger Zeit bin ich eine Rechenschaftsbeziehung eingegangen zu jemandem, der 10 Jahre älter ist als ich. Wir treffen uns alle 4 Wochen und legen einander Rechenschaft ab über das, was gewesen ist. Wir wissen von unseren Schwächen, wir beten füreinander und erzählen uns von unseren Siegen und von unseren Niederlagen. Das tut gut. Das ist so, wie wenn ein Wanderer abends im Gasthaus seinen schweren Rucksack ablegt. Es ist erleichternd, etwas loszuwerden. Und wenn du den dann abgelegt hast, dann gehst du nochmal so eine Runde durch die kühle Abendluft, ohne diese Last auf dem Rücken. Das ist schön. Und du, der du heute Morgen hierher gekommen bist, egal wer du bist, ob du schon lange zur Gemeinde gehörst, ob du einer der Neulinge bist oder einer, der noch auf der Suche ist. Wir haben ja auch gestern Abend zu diesem Gottesdienst eingeladen. Vielleicht sind ja welche hier, die sich noch überhaupt nicht für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Du kannst heute deine Last loswerden. Du kannst dein Herz öffnen. Kannst alles sagen, was da an Schuld sich angesammelt hat, aber auch an Sorgen da ist, an Problemen. Im Zusammenhang mit Seelsorge spricht Jesus einmal vom Schlüssel der Erkenntnis. Lukas Kapitel 11, Vers 52, ganz interessant. Da geht es um solche Menschen, die auch einen Schlüssel in der Hand haben, solche, denen man sich anvertrauen kann. Und ich werde mich nachher auch wieder an diesen Tisch setzen und ich möchte es gerne anbieten, mit dir zu reden und zu beten. Da geht es um Seelsorge für Suchende, aber auch für Jünger, die schon in der Nachfolge stehen. Vielleicht gibt es Dinge, die dich wie Handschellen gefangen nehmen. Ohne fremde Hilfe kommst du davon nicht los. Da kommt dann einer in der Kraft von Jesus und sorgt dafür, dass du den Rücken frei bekommst und dass du die Hände wieder frei bekommst. Was wir tun können, ist mit dir zu reden oder mit betreffenden, suchenden Menschen zu reden. Das, was ich hier abends gepredigt habe, das ist ja das Gleiche, was Paulus gepredigt hat. Also es ist die damals neue, heute alte, aber immer noch gute Nachricht, dass nämlich Jesus für uns gestorben ist. Diese Nachricht heißt, Jesus, Gottes Sohn, ist am Kreuz für deine Schuld und Sünde gestorben, stellvertretend für dich, an deiner Stelle. Er kam und starb, damit du leben kannst. Er hat die Strafe für deine Schuld auf sich genommen, für deine Lieblosigkeit, für deine Lügen, für deine Lau und Laschheit auf sich genommen. In dem Moment, wo die Wohnungstür ins Schloss fällt, weiß die Studentin, Mist. Ich habe einen Fehler gemacht. Sie wollte eigentlich nur kurz raus und jetzt liegt der Haustürschlüssel drin auf dem Sideboard im Flur. Sie ist ausgesperrt. Was soll sie tun? Zum Glück wohnt sie in einem Mietshaus, wo der Besitzer selbst mit drin wohnt. Dann klingelt sie beim Vermieter, der meldet sich über die Sprechanlage und sie beichtet ihm ihr Missgeschick. Und dann hört sie, okay, ich schicke meinen Sohn mit dem Schlüssel, mit dem Ersatzschlüssel runter. Oh, welche Erleichterung. Der Sohn des Vermieters kommt mit dem Schlüssel bunt und klack, die Wohnung des Mädchens wird geöffnet und ihr fällt ein Stein vom Herzen. Mir fällt ein Stein vom Herzen, wenn ich von dem Mann mit dem Schlüssel höre. Geht's dir auch so? Er ist der Sohn des himmlischen Vaters. Mit ihm wird die offene Vertrautheit zu Gott wiederhergestellt. Unsere Beziehung zu ihm, diese Liebesbeziehung, diese Nähe, diese Wärme, diese Begeisterung, diese Motivation, die nur von ihm kommen kann, wird wiederhergestellt und auch die offenen Beziehungen untereinander werden geheilt. Amen. Wir wollen aufstehen und noch miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Geschichte von Lydia, die uns so sehr freut, dass da eine Frau war, die gebetet hat und die Erwartungen hatte und wo Paulus offene Türen eingerannt hat, weil du diese Frau geöffnet hast, ihr Herz geöffnet hast. Danke, dass du das vereinzelt auch in diesen Tagen getan hast. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass das noch viel mehr geschieht. Und wir beten darum, dass du über diese Zeltwoche hinaus uns alle miteinander dazu gebrauchst, dass auch im Nachhinein noch eine Ernte eingefahren wird. Wir beten, dass du uns dazu zurüstest, dass wir geheiligt vor dir leben, dass wir offen werden, offenlegen, was im Verborgenen war, was stört, was dich hindert, uns zu leiten durch deinen Heiligen Geist. Und dann wollen wir aufmerksam sein, was du vorhast mit uns. Danke, dass du gnädig bist, dass du auch uns vergibst, dass das Evangelium auch uns gilt, nicht nur denen, die ganz weit draußen sind. Stell uns wieder her. Und gebrauche uns dir zur Ehre und zum Heil von Menschen. Amen.
Eine kurze Ansage und eine Aussicht. Vielen Dank, Markus, für deine Predigt. Der Herr hat zu uns geredet. Haben wir alle den Eindruck. Und du hast quasi unsere Bibel- und Gebetsstunde in Raubach im kommenden Halbjahr eröffnet. Wir wollen tatsächlich über die Apostelgeschichte sprechen in den bekannten Kreisen donnerstags abends. Und so lebendig wie diese Stunde war und so lebensnah, das wünschen wir uns, dass wir da diesen Austausch gewinnen und das Reden mit Gottes zu unseren Herzen erfahren. Also herzliche Einladung an dieser Stelle. Bitte erinnert euch an diese Stunde, wenn die Einladung für die erste, für den ersten Abschnitt kommt. Ja, herzlichen Dank.
Lasst uns dann noch das Lied 357 singen, Mittelpunkt.
Ich darf euch jetzt alle noch verabschieden. Und eins ist mir so hängen geblieben hier in der Predigt, und zwar diese Sicherheitskette. Na, welche Kette habe ich in meinem Herzen? Welche Kette hast du in deinem Herzen? Und ich denke, es ist wirklich wert, dass man diese Frage, mal nachgeht. Und wenn es da was gibt, dass man ja die Ketten löst. Und wie wir es gerade gesungen haben, dass Jesus wirklich dein und mein Mittelpunkt in meinem Leben ist und dass das auch nach außen hin sichtbar wird. Ich möchte noch ein paar kurze Ansagen oder Termine durchgeben. Natürlich für heute Abend, 19:30 Uhr, zum letzten Vortrag, wie kann ich glauben, wenn die Auferstehung wie ein Märchen klingt. Und da seid ihr alle herzlich zu eingeladen, bringt auch gerne nochmal Gäste mit. Und dann muss das hier auch alles wieder zurückgebaut werden. Und dazu wollen wir uns morgen Nachmittag ab 14 Uhr hier treffen. Und ich soll noch die Bitte aufbringen, dass auch entsprechendes Reinigungsmaterial mitgebracht wird. Was da genau gebraucht wird, fragt vielleicht mal beim Samuel nach. Der kann euch da bestimmt ein paar genauere Infos geben, was da gebraucht wird. Ja, falls ich nichts vergessen habe, ich sehe keinen Einwand, dann darf ich euch allen einen wunderschönen Sonntagnachmittag wünschen. Und so der Herr will, wäre es schön, wenn wir uns dann heute Abend hier wiedersehen. Schönen Sonntag euch allen.